Herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten mit Elisabeth Eidenberger. Im Serienspecial Wieder gesund, zurück ins Leben, heute zu Gast Johanna Wagmeier. Die Lehrerin und zweifache Mama erhielt im Alter von 35 Jahren die Diagnose Darmkrebs. Heute erzählt sie, wie sie Chemotherapie und Operationen durchgestanden hat und warum ausgerechnet der Humor ihr hilft, dieses Tabuthema offen zur Sprache zu bringen.
Johanna Wagmeier ist mitten im Leben gestanden, als sie mit Mitte 30 die Diagnose Darmkrebs erhalten hat. Ein Moment, der ihr Leben von einem Tag auf den anderen verändert hat. Es folgten Operationen, belastende Therapien, viele Monate voller Unsicherheit. Doch statt sich von der Krankheit bestimmen zu lassen, hat sie sich dafür entschieden, offen darüber zu sprechen. Sie hat ein Buch geschrieben, sie hat ihr Leben, auch diesen Krebs, diese Geschichte als Kabarettistin auf die Bühne gebracht und setzt sich heute dafür ein, das Tabuthema Darmkrebs anzugehen und offen darüber zu sprechen und vor allem Betroffenen Mut zu machen. Sie sagt, Humor nimmt dem Krebs nicht seine Schwere, aber er nimmt ihm ein Stück seiner Macht. Und wie sie das geschafft hat, was ihr geholfen hat, darüber sprechen wir jetzt. Und ich sage herzlich willkommen, Johanna Wagmeier.
Hallo, freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung zum Podcast.
Sehr, sehr gerne. Du bist gebürtige Linzerin, lebst in Graz. Also wir sitzen hier jetzt in der wunderschönen Stadt Graz für diese Aufnahme. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst vor deine Diagnose, bevor diese Keule kam, ehrlicherweise, wie hat denn dein Leben so ausgesehen? Wer war denn die Johanna?
Ja, mir ging es vor der Diagnose eigentlich nicht so wahnsinnig gut, weil es gerade eine wahnsinnig stressige Lebensphase war. Meine Kinder waren ganz klein, die haben nur anderthalb Jahre Altersabstand. Und ja, im Nachhinein war ich dann froh drüber, weil je älter, desto einfacher war das alles zu managen. Aber war sehr stressig und ich war gerade kurz vorher aus der Babypause zurückgekommen und Karenz während Corona mit Lockdowns war nicht sonderlich entspannt. Wir konnten nichts machen. Es gab kein Babyschwimmen, keine Babymassage, gar nichts. Und es war eigentlich ja wahnsinnig anstrengend und ich habe mich sehr gefreut auf wieder arbeiten und wieder ein bisschen einmal nicht nur Mama zu sein die ganze Zeit. Und dann kam dieser Hammer und da war für mich dann auch klar, ich möchte, soweit es geht, trotzdem arbeiten gehen. Weil ich gemerkt habe, ich brauche das einfach. Ich bin so lang zu Hause gesessen im Lockdown mit zwei kleinen Kindern, dass ich mir gedacht habe, ich kann jetzt nicht daheim sitzen mit meinem Tumor und nur grübeln, was tue ich jetzt eigentlich und wie wird das weitergehen, sondern was nur geht, rausgehen, Normalität erleben, damit ich nicht so viel Zeit habe, auch nachzudenken, was da jetzt alles passieren könnte und wie es weitergeht.
Du bist ja Lehrerin, also da stell mir vor, wenn du dann auch in der Arbeit bist, da bist drinnen, weil wenn man sich mit Kindern beschäftigt, dann kann man eh nicht irgendwie groß grübeln. Wie bist du überhaupt dann dazu gekommen, dass du gemerkt hast, naja, irgendwas passt jetzt nicht bei mir?
Das war tatsächlich schon ein Jahr vor der Diagnose, hatte ich immer wieder Blut im Stuhl und bin das dann abklären gegangen. Und natürlich, wie es immer so ist, wie ich dann beim Arzt war, da war gerade einige Zeit vorher nichts und der hat dann auch nichts feststellen können. Ich habe gedacht, das sind die Hämorrhoiden. Das ist ja so mit den Schwangerschaften. Hämorrhoiden sind beleidigt. Dann ist da hin und wieder ein bisschen Blut dabei. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wird schon nichts sein, passt schon. Und er hat halt gesagt, wenn es wiederkommt, dann sollte man das abklären mit einer Koloskopie. Und ich habe dann nachdem das dann ein Jahr später wieder war, mir gedacht, ich habe jetzt keine Zeit für das und ich habe keinen Geist für das und hin und her. Und irgendwann habe ich mir aber gedacht, naja, sollte mir mein Leben schon wert sein, dass ich sicherstelle, dass ich gesund bin. Und dann war halt leider bei der Koloskopie die Diagnose, da ist was, was nicht hingehört. Und ja, wir müssen das jetzt behandeln, weil sonst schaut es schlecht aus.
In Österreich gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange die Vorgabe mit ab oder die Empfehlung ab 45 immer das erste Mal zur Koloskopie, also zur Darmspiegelung zu gehen. Das war, glaube ich, ganz lang. Ab 50 hat man so ein Briefchen gekriegt. Genau. Jetzt sagt man ja ab 45, also eh schon ein bisschen früher. Dieses Briefchen hätte dir nicht geholfen, weil 45 warst du noch nicht.
Nein, ich war 35, also ich hätte es wahrscheinlich trotzdem, wenn ich mich da an die Empfehlung gehalten hätte und nicht gegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt. Aber ich bin offenbar schon eher der statistische Ausreißer. Also das ist jedes Arztgespräch, das ich führe und wo wir auf die Diagnose zu sprechen kommen, ist sofort die Frage, gibt es da eine familiäre Vorgeschichte? Und es gibt keine. Aber das habe ich immer das Gefühl, ich zerstöre allen Ärzten und Ärztinnen sozusagen ihr Weltbild, weil Darmkrebs in dem Alter bekommt man nur, wenn es da irgendeine Vorgeschichte gibt.
Genau, dass die Genetik irgendeine Art von Rolle spielt, dass man es irgendwie vererbt gekriegt hat.
Ja, es ist dann auch immer so schön, wenn ich lese, Risikofaktoren, Übergewicht, Rauchen, viel Fleischkonsum, nichts davon. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Ja. Zu viel Süßigkeiten ist das Einzige, aber das steht nicht auf der Liste.
Aber hat dich die Frage nach dem Warum jemals geplagt? Warum ich und wie kann mir das passieren und habe ich was falsch gemacht vielleicht sogar?
Anfangs schon ein bisschen, aber es ist dann auch genetisch abgeklärt worden. Also ich war in der Humangenetik und die haben auch nichts gefunden. Ich habe so eine Variante unklarer Signifikanz, nennt sich das. Das heißt, bei mir ist da ein kleiner genetischer Fehler, also eine Base in der DNA ist eigentlich falsch an einer Stelle, die anscheinend bei Darmkrebspatienten öfter vorkommt. Aber das Problem ist halt, wer wird humangenetisch gescreent? Die Menschen, bei denen schon irgendwas auffällig war und die schon eine Erkrankung haben. Das heißt, man weiß nicht, wie oft das bei Menschen vorkommt, die überhaupt keine Krebserkrankung haben. Und das ist bisher nicht klar. Und ich gehe auch davon aus, wenn es was wäre, was sehr riskant ist, diese Mutation, dann wäre das wahrscheinlich schon längst aufgefallen und bekannt, dass das Krebs verursacht. Also wahrscheinlich war es einfach nur Pech.
Klassisch Pech, ja. Auch das ist, mit dem werden viele hadern auch ein bisschen. Das höre ich immer ganz oft, dass die Leute sagen, ja, aber warum trifft es denn genau mich? Und habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht in der Vergangenheit? Oder habe ich mich falsch ernährt oder so? Dass man sich schon immer irgendwie fragt, so, naja, wie gibt es das eigentlich, oder? Wo kommt das her?
Ja, natürlich fragt man sich und irgendwie ist es in gewissem Sinn, wenn man es dann durchgemacht hat, auch so ein bisschen irrational zu wissen, ja, das ist meine Geschichte und eigentlich im Grunde bin ich derselbe Mensch wie vorher. Und das ins eigene Leben zu integrieren, ist halt auch irgendwie nicht so einfach, weil es doch eine sehr Grenzerfahrung eigentlich ist. Aber im Endeffekt, ich war in Psychotherapie, das würde ich auch sehr empfehlen allen Patienten und Patientinnen mit schweren Erkrankungen, egal ob jetzt Krebs oder was anderes, weil es einfach wichtig ist, auch zu schauen, wie kann ich damit umgehen jetzt und wie mache ich mit meinem Leben weiter, was möchte ich ändern, was möchte ich gleich lassen und auch wie gehe ich mit diesen Fragen um. Und ich bin, glaube ich, jetzt eigentlich darüber hinaus, dass ich mich von der Frage belasten lasse. Natürlich denke ich mir manchmal, warum muss ich jetzt mit den Folgen der Erkrankung leben? Das ist unfair. Aber im Grunde die meiste Zeit über ist es okay, so wie es ist. Und ist jetzt einfach mein Alltag und ist mein Leben. Was soll man machen?
Genau. Magst du uns nochmal mit zurücknehmen in diese Anfangsphase? Jetzt hast du diese Koloskopie gemacht. Eigentlich so eben so ein bisschen Routine, oder? Man denkt sich, was soll schon sein? Es kann doch eigentlich eh nichts sein. Man googelt dann, es kann ja alles. Wenn man googelt, hat man ja alles.
Ja, ja, Google sagt immer Krebs. Und ich habe gedacht, nein, bei mir doch sicher wieder nicht. Das hat es mir schon, ich meine, das sagt ja. Krebs, wenn du eingibst, ich habe Schnupfen. Was ich in der Schwangerschaft gegoogelt habe, alles Mögliche. Aber dann kommt, oh, da sollten Sie dringend zum Arzt. Also Sie sind schwanger, dann ist es normal. Okay.
Die Erklärung für alles.
Ja, so circa. Und in dem Fall war es halt dann so, dass Google tatsächlich recht hatte. Also das ist schon irgendwie so, hey, wow, einmal
von weiß nicht wie vielen Malen die
tatsächlich der Treffer. Ja, also das war schon irgendwie sehr, auch irgendwie absurd. Ich gehe da in der Früh hin und denke mir, okay, ich mache jetzt die Untersuchung und dann weiß ich bin gesund. Und am Abend war dann so die Nachricht, juhu, es sind keine Metastasen. Das war dann so das Highlight meines Tages. Und ja, das war schon sehr, sehr unwirklicher und ein tiefer emotionaler Fall eigentlich in der Situation.
Mhm. Wie bist du damit? Also jetzt kriegst du diese Nachricht. Was hast du gemacht?
Ja, einmal schon sehr, sehr verzweifelt und sehr viel geweint. Und es war dann also, das Kassen hat Chemotherapie und ich habe gesagt, ja, das ist doch das, wo man nur kotzt und die Haare ausfallen. Und das war dann so mal das erste Positive, weil mir gesagt, man ist nah nicht unbedingt, weil bei der Chemo ist gar kein Haarausfall zu erwarten, ist auch tatsächlich nicht passiert und Übelkeit ist auch nicht so ein großes Problem und gibt gute Medikamente dagegen. Also ich habe tatsächlich da eigentlich keine Probleme gehabt und das war dann irgendwie schon okay. Es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich es mir jetzt vorstelle. Und das ist auch was, was mir sehr geholfen hat durch diese Zeit. Je mehr Informationen ich hatte, desto weniger war da eigentlich die Möglichkeit, Angst vor Dingen zu haben, weil ich immer geschaut habe, dass ich relativ genau weiß, was auf mich zukommt und was so die Konsequenzen der unterschiedlichen Behandlungen sein werden und Einschränkungen, die ich dadurch habe. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr gut durch diese Zeit gebracht. Also nicht da blindlings reinzustolpern, sondern vorher zu schauen, was wird jetzt passieren, wie wird sich das auswirken, wie wird es mir da wahrscheinlich gehen. Das sind auch unterschiedliche Meinungen, die man dann bekommt von unterschiedlichen Menschen, weil teilweise heißt, na, das ist eher recht nebenwirkungsarme Chemo. Der Nächste sagt, na, da wird es ihnen jetzt nicht so gut gehen. Aber zumindest einmal so ein bisschen zu wissen, in welchem Bereich wird sich das jetzt abspielen, womit ist zu rechnen. Das hat mir schon viel geholfen, ja.
Also bist eigentlich gleich ins Tun gekommen, mehr oder weniger. Also gleich in dieses, ja. Okay, und was jetzt? Also nicht so dieses, genau. Oh, schlimm, sondern so ein bisschen gleich mal schauen, was sind die nächsten Schritte, dass man ja sagt, okay, was kann ich denn jetzt überhaupt tun? Was ist denn
genau
überhaupt möglich?
Ich bin eigentlich jemand, der normalerweise in Stresssituationen recht gut reagieren kann und da eigentlich eher aktiv ist und schaut, wie holen wir jetzt das Beste draus aus. Und das habe ich da auch eigentlich recht gut geschafft. Das war für mich eher ein bisschen unangenehm, weil noch 5 Wochen waren, bis die Therapie losging. Und ich war dann wirklich schon so fast vorfreudig. Jetzt passiert endlich was, jetzt gehen wir das endlich an. Weil ich halt 5 Wochen lang gelebt habe mit dem Gedanken, was ist, wenn sich jetzt gerade da irgendwo Metastasen bilden und keine Ahnung. Und da war ich dann eigentlich froh, wie ich klar war, so, und jetzt geht's los und jetzt tun wir was. Und im besten Fall ist dieses Mistding dann schon einmal zumindest verkleinert und es war dann tatsächlich nach Bestrahlung und Chemo weg.
Okay, also direkt weg. Magst du noch sagen, welche Art von Darmkrebs du hattest?
Das war ein Rektumkarzinom. Also ganz, das war auch im Grunde das Problem mit den Behandlungen. Es war sehr tief, ich glaube 4 oder 5 Zentimeter vom Schließmuskel entfernt. Und normalerweise wird Darmkrebs oft gleich mal operiert und dann kommt hinterher noch Chemo. Und bei mir war eben der Punkt, dass sie gesagt haben, um Schließmuskel erhalten operieren zu können, mit ausreichend Sicherheitsabstand, weil eben nicht nur der Tumor weggeschnitten wird, sondern auch noch ein bisschen was rundum, muss man erst die Bestrahlung machen, weil sonst hätte ich dauerhaft einen künstlichen Darmausgang gebraucht und das wollten sie verhindern. Im Nachhinein denke ich mir, ja, es hätte auch Vorteile gehabt, auch Nachteile.
Okay.
Man weiß eh nicht, wie es ist. Ja, ich hatte dann nach der Operation, also es war eben zuerst Bestrahlung mit Chemo unterstützend, das war bis Ende, also im Oktober die Diagnose, das war bis Ende des Jahres und dann war mal Therapiepause und dann ging es im März weiter mit der Operation, wo eben auch so die Frage war, sollen wir überhaupt operieren, weil man älteren Menschen, also mit 70, 80 herum, hätte man da gar nicht operiert, wenn der Tumor so gut auf die Bestrahlung anspricht. Und ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt eigentlich da keine Ruhe und würde immer grübeln, ob nicht doch noch was da ist, was wachsen kann. Machen wir das gescheiter. Und der Arzt hat gesagt, ja, er würde mir es eh auch empfehlen. Und das heißt, es war dann eine große OP, wo eigentlich eben direkt hinterm Schließmuskel der Darm abgeschnitten wurde und so ungefähr die Hälfte vom Dickdarm entfernt wurde mit haufenweise Gewebe, Lymphknoten, was weiß ich. Und dann wieder zusammengenäht. Und dass diese Naht gut heilen kann, habe ich vorübergehend für 5 Monate einen künstlichen Darmausgang gehabt, wo der Dünndarm ausgeleitet wurde, was die unpraktischere Variante von einem künstlichen Darmausgang ist, weil da geht sehr viel Flüssigkeit verloren. Das ist auch so, dass es halt im Grunde permanent rinnt, wenn man die Versorgung wechselt, das Sackerl, das dranhängt, kann sein, dass da inzwischen schon wieder was rausrinnt. Man muss schauen, dass das sehr gut abdichtet an der Haut, weil im Dünndarm ja sehr viele Verdauungsenzyme sind und wenn da was von vom Darminhalt auf die Haut kommt, wird es quasi anfangen, die Haut zu verdauen. Und das ist die unpraktischere Variante. Also wenn man einen künstlichen Darmausgang hat und die Wahl hat, weil das dauerhaft ist, ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber ich würde zu einem Dickdarmstoma, also zum sogenannten Kolostoma raten, weil das dann eigentlich vom Output her relativ normal ist, also von Konsistenz und Menge und das auch nicht ständig kommt. Also wenn man sowas hat, das kann man sogar dann zeitweise abdecken mit einem Pflaster und es hängt nicht ständig was dran und man sieht das nicht ständig. Das war bei mir nicht möglich, das ja war therapiebedingt.
Und ich hab, also 5 Monate lang hattest du das und dann...
Da war dann auch in der Zeit noch eine Chemotherapie zur Sicherheit und dann ist wieder... da Dünndarm zusammengenäht, reingestopft und zugemacht worden. Ja, und dann ging es halt wieder mehr oder weniger normal. Und der Nachteil ist halt dadurch, dass so viel vom Dickdarm fehlt, dass ich im Grunde kein Reservoir habe, weil das ganze Rektum weg ist und das schon Auswirkungen hat. Also am Anfang ist es so, dass man da im Grunde pausenlos aufs Klo rennt und auch nicht durchschlafen kann deshalb und dass auch ja Konsistenz eine gewisse Schwierigkeit ist. Also ich habe schon die Neigung zu Durchfall, was dann im Grunde einfach nicht haltbar ist in dem Zustand und das ist halt richtig, richtig lästig. Es gibt schon einiges, was man dann tun kann über Ernährung, über Darmspülungen und so weiter. Aber ich muss mich jetzt langsam und nachdem das jetzt ja bald 3 Jahre sind, schaffe ich es auch so weit damit anfreunden, dass das nicht mehr so wird wie vorher und dass es gewisse Einschränkungen gibt, dass ich nicht immer überall alles essen kann, was und wie ich will und dass ich halt schauen muss, dass ich Aktivitäten auf Tageszeiten verlagere, wo es tendenziell besser geht. Also klassisch bei diesem, das heißt LAS-Syndrom, Low Anterior Resection Syndrome, ist, dass es im Tagesverlauf schlechter wird, also Vormittag eher klofreie Zeit und dann so im Verlauf des Nachmittags wird es schlechter. Und das ist der Vorteil, wenn man das dann weiß, ist es ganz gut planbar.
Also es ist, du bist wieder gesund, der Krebs ist weg, aber natürlich lebst du mit dem, was sich für dich auch verändert hat. Und du sprichst jetzt drüber mit einem Lächeln, das ja schon erstaunlich ist, wenn man so sagt, man hat, es ist schon, ich meine, so ein Dämpfer und eben, es ist zwar jetzt der Krebs weg, aber du wirst ja trotzdem täglich auch daran erinnert und du hast wahrscheinlich auch dieses kleine Wölkchen, wo man immer sagt, vielleicht kommt wieder was. Wie kannst du mit so einem Lächeln über diese Zeit sprechen?
Ja, das Wölkchen ist gerade eigentlich weg, weil ich jetzt im Juni die große Nachsorge wieder hatte mit CT und Rektoskopie und allem und das war nichts auffällig und die sind sehr zufrieden. Das heißt,
sehr schön.
Dass wenn wir jetzt 2 Monate zurück gehen, wäre das ein bisschen anders jetzt von den Emotionen her. Da war die Wolke relativ groß, aber zum Glück eben dann jetzt wieder weg. Und ansonsten, ja, es ist eh oft schwer. Und ich habe Tage, wo es mir nicht gut geht und wo ich mich sehr ärgere. Und ich merke es eben auch körperlich, wenn ich dann wieder irgendwas nicht vertrage. Jetzt die Hitzewelle Ende Juni, Anfang Juli, das war furchtbar. Das tut mir überhaupt nicht gut. Ich muss wahnsinnig viel trinken, weil sonst der Darm einfach mehr oder weniger die Arbeit einstellt und ich starken Durchfall kriege und es mir dann auch körperlich wirklich schlecht geht, weil ich so viel Nährstoffe nicht mehr aufnehmen kann und Elektrolyte und das alles fehlt. Also unter der Hitze leide ich sehr. Jetzt ist es kühler, das ist viel, viel besser und da geht es mir dann auch körperlich deutlich besser. Also da merke ich schon große Unterschiede. So gesehen, ich genieße die Zeiten, wo es gut geht. Und was ich halt gemerkt habe, ist ja, man kann sich begrenzt darüber freuen, hey, ich habe das überlebt, ich bin immer noch da, aber... Wenn ich halt dann wieder mal nicht vom Klo wegkomme, ist die Freude natürlich weniger groß. Da denke ich mir wieder, warum habe ich mir den Scheiß da einhandeln müssen? Wie komme ich eigentlich dazu? Also es ist sehr unterschiedlich. Heute geht's mir gut, heute kann ich drüber lachen und blöde Witze machen, was mir insgesamt sehr viel hilft. Aber es gibt doch immer noch einige Tiefs, wo das dann nicht so leicht ist und wo ich am liebsten dann auch nicht drüber reden will, niemanden sehen will, sondern mich einfach ärgern will und ja, auch trauern um das, was fehlt in meinem Leben.
Und dass das auch in Ordnung ist, dass man es nicht einfach negiert vielleicht und sagt.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es auch hilft, irgendwie so zu wissen, ja, diese Phasen gibt's, aber es gibt auch wieder andere Phasen. Und wenn ich das ganz ausblenden würde, würde es mich jedes Mal total eiskalt erwischen und ich hätte die totale Panik, bleibt das jetzt so oder wird es wieder anders? Mhm. Das sehe ich trotzdem manchmal, dass ich mir dann denke, boah, jetzt geht's gerade nicht gut. Was ist, wenn das an einem neuen Tumor liegt oder was auch immer? Und ja, was soll man machen, ist leider so, dass ich damit leben muss.
Was hat dich denn durch diese Anfangszeit getragen? Was war so deine Familie? Ich meine, jetzt hast du zwei kleine Kinder gehabt zu diesem Zeitpunkt, noch wirklich kleine Kinder. Ja. Wie ist das gegangen?
Ja, die Kinder waren wirklich klein, die waren 2 und 4 damals und es war so, dass ich mir gedacht habe, ich will da sein und sie aufwachsen sehen. Also das war eigentlich so, dass Ziel und warum für mich auch klar war, ich mache alles an Therapien, was nur irgendwie in Frage kommt und werde auch keine Abstriche machen, weil das Hauptziel ist, den Tumor loszuwerden und so viel Lebenszeit wie möglich zu gewinnen. Jetzt habe ich die Lebenszeit, jetzt kämpfe ich heute um die Lebensqualität.
Wie hast du es deinen Kindern schon erklären müssen?
Ja, das habe ich gleich am Tag der Diagnose eigentlich gemacht. Also sie haben gewusst, dass ich diese Untersuchung habe, das haben wir besprochen, da wird in den Popo reingeschaut und dann habe ich ihnen eben gesagt, da ist was gefunden worden, was nicht reingehört und das muss behandelt werden und muss operiert werden und das wird sicher sehr schwierig werden, aber wir werden das schaffen. Und meine Große hat mich mit ihren damals 4 Jahren so ganz verzagt angeschaut und gesagt, ja, und der Kleine eben mit 2 hat dann mich angestrahlt und gesagt, nein! Und ich habe gedacht, oh je, du weißt überhaupt nicht, was auf uns zukommt, du hast nicht verstanden. Aber sie sind eigentlich beide recht gut da reingewachsen dann in die Situation und es war okay. Es war nicht das, was man sich wünscht, aber es war okay. Und ich habe jetzt im Nachhinein auch gemerkt, es hat mir sehr viel Druck genommen, weil jetzt habe ich letztens wieder irgendeinen Artikel gelesen über Mütter, die meinen, alles muss perfekt sein und ich weiß jetzt, meine Kinder werden nie die perfekte Kindheit gehabt haben, aber das ist zumindest zu einem großen Teil nicht meine Schuld. Wenn ich da jetzt nur hin und wieder was dazu verpusche, wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein wie die Mama, die nur nach der Bestrahlung im Bett herumliegt und die mal kurz kuscheln kann. Also da ist alles, was ich noch verpuschen kann, harmlos.
So kann man sich auch den Druck nehmen.
Ja, genau. Und das ist halt schon irgendwie, dass ich das Gefühl habe, es hilft, wenn ich irgendwas Positives dran sehe und man dann denkt, okay, ich hätte es mir nicht ausgesucht, aber manche Dinge hätten sich sonst auch nicht ergeben. Also zumindest habe ich das Beste draus gemacht. Und wenn es nur ist, mir selber Druck zu nehmen.
Du hast auch gesagt, du hast relativ schnell auch wieder zu arbeiten begonnen.
Ja, also ich habe gearbeitet ab Diagnose, weil das war nach 2 Tagen Krankenhaus mit Untersuchungen, war ich so froh, dass ich nicht mehr Patientin bin, sondern wieder Lehrerin sein darf und was machen darf, was ich kann, weil Patientin, glaube ich, bin ich nicht die Beste, weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen schon sehr renitent, also mögen die Ärzte und Ärztinnen oft nicht so gern, wenn man da widerspricht und sagt, na, ich stelle mir das jetzt ein bisschen anders vor und zum Beispiel, ich will den Zugang aus, sie haben, weil der tut weh, ja, aber vielleicht braucht man noch, ja, und dann legt es mir, nein, ich will den jetzt weg haben, das kommt nicht so gut an bei manchen Leuten. Man, ja, verstehe, ich mag es auch nicht, wenn wir Leute in meine Fachbereiche reinpushen, die davon nicht so viel Ahnung haben, aber manchmal ist es ja ganz wichtig, da zu sagen, ich bin jetzt nicht euer Patientengut, ich bin schon ein Mensch. Naja, und ich habe dann eigentlich gedacht, dass ich während der Bestrahlung vielleicht auch arbeiten gehe. Das war nicht möglich, weil es mir nicht so gut gegangen ist, aber Bestrahlung war eben, ich glaube, ja, 2 Tage vor Silvester oder so vorbei. Und ich habe gesagt, passt, nach den Weihnachtsferien, 7. Jänner, gehe ich wieder in die Schule. Und mein Mann hat mir hinterher gesagt, der hat sich gedacht, ja, jetzt spinnt sie komplett, das wird schon sehen, dass das nicht geht. Aber es ging, ich hatte recht. Und es war eigentlich wirklich ein guter, wieder ein guter Ausflug in die Normalität, weil natürlich klar war, es bleibt nicht so, sondern ich falle dann wieder aus. Aber für mich war halt auch irgendwie so der Punkt, wenn es jetzt zwischen den Therapien eigentlich ein relativ normales Leben möglich ist, dann habe ich schon sehr stark die Hoffnung, dass auch nach den Therapien wieder ein normales Leben möglich sein wird. Und das war ja eigentlich mein Ziel. Und dadurch hat sich das jetzt, es hat sich doch ja fast über ein Jahr gezogen, die Therapien, aber es hat sich nicht so lang angefühlt, weil dazwischen immer wieder Phasen waren, wo alles ansatzweise normal war. Dadurch, glaube ich, war das auch leichter, irgendwie das Ganze durchzustehen. Wir sind in den Semesterferien eine Woche in Osttirol Skifahren gewesen und so. Das war schon, ja, was wir da als Familie unternommen haben in dem Jahr, wahrscheinlich hätten wir sonst gar nicht so viel gemacht, aber da war immer, jetzt geht's gerade, jetzt müssen wir die Chance nutzen, weil da kommt eh wieder eine Zeit, wo man nur daheim hucken kann.
Ja, voll, voll spannend. Wie schaut denn dein Leben heute aus? Inwiefern ist es noch so, wie es quasi vorher war, oder was hat sich für dich verändert?
Dadurch, dass ich Kinder habe, verändert sich sowieso ständig was und das sind eigentlich die größeren Veränderungen so, dass man wieder mehr Freiheit bekommt, mehr Freizeit, mehr machen kann, je größer die Kinder werden. Und ansonsten würde ich sagen, hat sich's eigentlich zum Positiven verändert. Also was ich jetzt so zusätzlich als Hobby habe, sind Kabarettauftritte, Lesungen mit meinem Buch und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und tut mir auch sehr gut von der Verarbeitung. Ich sage auch in meinem Kabarett, über Krebs zu reden ist schwer, besonders über Darmkrebs. Und ich mache das hauptsächlich deshalb, weil meine Therapeutin 100 Euro die Stunde verlangt. Und wenn ich das auf der Bühne mache oder in einem Podcast, kommt mir das deutlich günstiger. Manchmal kriege ich sogar Geld dafür. Also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
Und das ist ein gutes Stichwort. Du hast deine Geschichte jetzt als Kabarett immer wieder, die bringst du auf die Bühne. Ist der Humor etwas gewesen, was dir auch durch diese Zeit geholfen hat?
Ja, auf alle Fälle total. Also das war schon am Anfang, weil ich halt gewusst habe, ich brauche Unterstützung aus meinem Umfeld. Ich muss mit den Leuten drüber reden. Ich bin tatsächlich in der Schule zu einem Kollegen, mit dem ich auch privat befreundet bin, hingegangen und habe gesagt, ich brauche dich für mein Krebsunterstützungsteam. Und er hat gesagt, ja, okay, aber worum geht's jetzt eigentlich? Und das habe ich gemerkt, es ist so schwierig, das auszusprechen, ich habe Krebs, weil für die anderen das halt auch, also ich habe ja das dann teilweise halt schon ein paar Tage lang gewusst oder eine Woche, aber für die anderen war es ganz neu und ganz furchtbar. Und dann war immer so die Frage, welcher Krebs ist es denn? Und dann habe ich gesagt, ja, was, der Krebs ist bei mir im Arsch daheim. Und das war dann so der Moment, der ein bisschen Leichtigkeit und ja, die Schwere rausgenommen hat. Und halt auch großer Vorteil, ich habe das Wort Darmkrebs, das halt so ganz böse klingt, nicht aussprechen müssen. Und da habe ich schon gemerkt, das hilft eigentlich sehr. Und wenn man das im Krankenhaus ist und diese ganzen Abläufe, das ist ja teilweise wahnsinnig absurd, was da passiert. Und dann habe ich halt da versucht, aus dem Ganzen irgendwie meine Späße zu machen. Also zum Beispiel habe ich den Befund gekriegt von der Koloskopie und dann sind alle möglichen Organe, es gestanden Prostata unauffällig. Und ich habe gedacht, was? Es hat sich dann herausgestellt, der Arzt hat da einfach alles angekackelt, was unauffällig ist, ohne zu schauen, weil es war nicht der Darm auffällig und alles andere hat auf unauffällig gesetzt. Und für mich war so, hä? Dann haben wir mal gegoogelt, dann ist gekommen, jede zweite Frau hat eine Prostata, anscheinend ist das eh völliger Blödsinn. Aber wir haben gedacht, okay, das ist jetzt sehr spannend. Und irgendwie, ja, das sind eben so Sachen, wo ich gedacht habe, eigentlich muss man draus was machen und hat sich dann gut ergeben, weil ich wusste, in Graz gibt es immer im Frühling den Kleinkunstvogel. Das ist so ein Kabarettwettbewerb, wo man sich nur anmelden muss. Man muss schnell sein und das reicht. Und ich wusste das, weil mein Bruder den 2013 gewonnen hat. Ja. Und das war dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist eine Viertelstunde, das geht über Krebs. Weil ewig lang kannst du eh nicht drüber reden, das ist zu deprimierend. Und das hat auch tatsächlich gut funktioniert. Und nachdem mir das so viel Spaß gemacht hat, bin ich dem dann treu geblieben. Bin dann eben immer wieder so bei irgendwelchen Mixed-Shows auf die Bühne, so für 10, 15 Minuten. Und nachdem jetzt dann das Buch letztes Jahr im Sommer fertig war, war irgendwie so schon der Gedanke da, ich möchte ein ganzes Kabarettprogramm als nächstes machen. Und das heißt jetzt unter der Gürtellinie, weil es um den Darmkrebs geht, aber ich mache halt auch so zwischendurch immer Ausflüge in das Leben als Lehrerin, das Leben als Mama, weil ich meine, ich hätte, glaube ich, auch nicht Stoff, dass ich da 90 Minuten über Krebs rede und ich glaube, es würde auch niemanden interessieren. Und so ist es ein bisschen gemischt mit anderen Dingen und ja, passt ganz gut. Also die Rückmeldungen, die ich kriege, sind sehr positiv. Ich glaube, es ist eher, dass man die Leute hinkriegen muss ins Publikum, weil das ein bisschen abschreckt, Krebskabarett. Aber die, die dort waren, sage ich mal, es ist super.
Und du hast auch ein Buch geschrieben.
Ich habe auch ein Buch geschrieben. Ich habe mittlerweile 2 Bücher geschrieben. Ich schwenke es einmal in die Kamera. Das genau. Ist unter der Gürtellinie. Ja, da haben wir viele abgeraten von diesem Titelbild. Ich wollte das so haben.
Also für alle, die jetzt nur hören und nicht sehen, du bist da in einer, wie kann man das jetzt erklären? Ja, also,
ich schaue so quasi.
Du zeigst deinen Popo her, indem du unter deinen Beinen durchschaust.
Ja, genau. Und auf dem Popo sitzt ein Krebs. Ja, es ist ein Plüschhummer eigentlich. Es ist, ja.
Stimmt, es ist echt ein Hummer. Aber eben der Krebs, der im Arsch sitzt, wie du vorher gesagt hast.
Ja, genau. Ja. Und ja, das war ihm irgendwie so, mir wurde von vielen Seiten von diesem Titelbild abgeraten. Ich habe gesagt, ich möchte zumindest mal das Foto machen, weil ich das so lustig gefunden habe, diese Idee. Und meine Verlegerin hat dann gesagt, ja, sie wäre schon dafür, dass wir das auf die Titelseite geben, weil bei ihr eben das auch mit dem Krebs im Arsch so hängen geblieben ist. Und ja, eigentlich jetzt, seit es so ausschaut, ist es nicht mehr kritisiert worden. Aber das ist halt auch... Immer.
Also ja, Mut ist immer so ein Thema. Ja.
Und ich glaube, man darf die Sachen einfach nicht so früh verraten. Wir haben bei unseren Kindern die Namen niemandem gesagt vor der Geburt. Und dann war es ja süß. Und ich weiß genau, vorher hat es geheißen, naja, das und das sollte man sich vielleicht noch überlegen. Aber wenn es einmal so ist, dann ist es so und ist okay.
Genau. Aber du hast mittlerweile auch ein zweites Buch geschrieben.
Ja, genau. Das war ein Projekt, das mich schon lange beschäftigt hat. Da geht es um meinen Großvater. Der ist mit 6 Jahren als Kind einer donauschwäbischen Familie aus dem heutigen Kroatien nach Österreich gekommen im Zweiten Weltkrieg. Die wurden evakuiert. Und das war irgendwie schon... Er hat nie viel darüber geredet, aber wir haben das halt gewusst und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das eine Geschichte, die man aufschreiben sollte. Und ich habe vor 10 Jahren damit begonnen und das war halt irgendwie so ein bisschen ein Projekt für mich und immer so der Hintergedanke, ja, vielleicht irgendwann. Ich habe es dann tatsächlich schon im Eigenverlag einmal drucken lassen für die Familie und jetzt war so die Idee, ja, jetzt habe ich einen Verlag, jetzt wäre es irgendwie nett, das rauszubringen. Und das ist jetzt auch erschienen, es heißt Donauschwabe und Mostschädel. Und freut mich besonders, dass ich da jetzt sogar schon 2 Bücher habe, weil das war immer ein Kindheitstraum von mir, Schriftstellerin zu werden. Jetzt, ja, bin ich halt weg von der Fantasy, wo ich damals war und mehr in der Realität zu Hause mit meinen Texten. Ist auch einfacher, muss man sich nicht so viel einfallen lassen.
Einfach das Beste auch aus den Situationen zu machen. Also das können wir uns von dir wahrscheinlich echt mitnehmen, dass man sagt, okay, ja, man hat manchmal so Diagnosen, man hat manchmal Dinge im Leben, die einen richtig niederdrücken, aber
irgendwas findet man Positives dran. Und was ich sagen kann, was immer das Positive an Krebs ist, so schlimm es auch ist, gesellschaftliche Konventionen gelten dann nicht mehr. Man muss nichts mehr, weil es sich so gehört. Also das ist schon eine Freiheit, die man in der Situation genießen sollte, weil man sie sonst nicht hat. Aber da braucht man sich wirklich nicht drum kümmern, was gehört sie und was denkt wer anderer, weil da ist so sehr Ausnahmezustand, dass alles okay und alles erlaubt ist. Ist zumindest meine Erfahrung. Und ich denke mal, wenn an das Schicksal schon sowas Schlimmes hinknallt, dann muss man schauen, dass man zumindest die Benefits ausnutzt, die man daraus hat.
Worüber kannst du dich heute noch ärgern?
Oh, schwierig. Schwierig. Ich hab mich schon zeitweise darüber geärgert, dass ich nicht früher zur Koloskopie gegangen bin, weil ich ja die Symptome hatte. Und vielleicht hätte ich mir damit die adjuvante Chemo gespart, aber andererseits wären die Kinder noch kleiner gewesen. Das wäre alles noch schwieriger gewesen. Im Nachhinein betrachtet, ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir denke, es war okay, so wie es war. Ich hätte es mir nicht ausgesucht. Aber ich bin eigentlich mit dem zufrieden, was ich draus gemacht habe. Ich bin mit meinem Leben so weit zufrieden im Großen und Ganzen. Und ich glaube, also das ist irgendwie für mich Glück und Zufriedenheit im Leben, wenn man immer wieder an Punkte kommt, wo man sagt, okay, es waren zwar wirklich beschissene Zeiten, aber ohne dem wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin, und ich bin gern der Mensch, der ich jetzt bin, und es ist für mich so okay, wie es ist, und damit kann ich dann auch das annehmen, was ich sonst vielleicht ja nicht so positiv gesehen hätte.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, was hat dir, wenn du eine Sache nennen müsstest, am meisten geholfen in dieser Zeit?
Ich glaube tatsächlich, dass ich offen drüber gesprochen habe. Das war für mich wirklich das Wichtigste, dass alle auch Bescheid wissen und da keine Gerüchte oder Grübeleien gibt, was jetzt eigentlich genau los ist. Das war für mich schon sehr hilfreich und ist es auch immer noch. Wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe, die über meine Diagnose Bescheid wissen, ist das schon sehr erleichternd, weil ich weiß, da denkt sich niemand was, wenn ich jetzt zum Essen eingeladen bin und ich verschwinde hinterher fünfmal am Klo im Minutentakt oder sonst irgendwas. Oder ich sage, du, was ist da jetzt in dem, keine Ahnung, in der Nudelsauce genau drin, dann hast du zu viel eine dann, weil dann nehme ich lieber nur ganz wenig oder was auch immer. Und dieses nicht ständig erklären müssen, warum und wieso. Also das ist für mich eigentlich das Schwierigste, wenn ich Leuten erklären muss, warum bei mir manche Dinge vielleicht nicht so funktionieren wie bei anderen. Und darum bin ich sehr froh, dass die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, Bescheid wissen und ich da nicht irgendwie so im Wiggelwoggel bin, versuche ich jetzt möglichst normal zu sein oder sage ich gleich. Jetzt war letztens, habe ich so einen Sportkurs gemacht bei uns im Ort und der Kursleiterin habe erzählt von der Krebsdiagnose, aber bei den anderen nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, am liebsten wäre es mir fast, ich würde mich da jetzt hinstellen und sagen, bitte nicht wundern, wenn ich mal aufs Klo renne, ich habe Darmkrebs gehabt, das ist bei mir normal. Aber ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt auch nicht machen. Und da habe ich halt versucht, mich normal zu verhalten, aber das ist halt irgendwie danach ein bisschen mit Stress verbunden, weil man denkt, ich mag da jetzt nicht auffallen, dass sie alle denken, was ist mit der los? Mhm. Und sagen kannst du auch nicht immer. Also das ist eigentlich das Unangenehmste für mich, wenn man nicht weiß, was los ist.
Vielen lieben Dank für deine Einblicke, sehr, sehr spannend. Und du hast es auch schon gesagt, es hilft, offen zu reden. Dir hilft es, aber es hilft vielleicht auch ganz vielen anderen, die jetzt da zugehört, zugesehen haben, die vielleicht wen kennen oder selbst in einer Situation sind, wo es ihnen gerade schlecht geht, dass man halt doch irgendwo auch ein bisschen Hoffnung versprühen kann. Das haben wir hoffentlich geschafft.
Ja, also das hoffe ich sehr, dass das anderen auch hilft und sie sich vielleicht trauen, mehr drüber zu reden, weil ich habe immer noch so das Gefühl, Krebs ist sowas, wo die Leute nach der Diagnose verschwinden und irgendwann gesund wieder auftauchen oder man trifft sich dann beim Begräbnis wieder. Und da denke ich mir, warum eigentlich? Ich meine, es mag sein, dass es für manche der richtige Weg ist, aber es ist sicher nicht der einzige Weg. Und ich möchte einfach sagen, man kann das anders auch machen. Und wenn sich's für wen nicht richtig anfühlt, in der Versenkung zu verschwinden, dann muss man das nicht. Also das gibt keine Vorschrift. Du darfst mit Krebs nicht unter die Leute. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wo man da so Glocken umhängt, kriegt das aussätziger.
Absolut, das geben wir gerne mit. Ich sage vielen Dank für diese unfassbar tollen Einblicke. Auch ich wünsche dir alles, alles Gute, dass es so weitergeht, dass du so einen Humor versprühen kannst. Das nimmt uns alle mit. Freut mich sehr, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Mich hat es auch sehr gefreut. Das war so nett zu plaudern.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Das war Gesund und Glücklich. Alle Folgen findest du auf nachrichten.at/podcasts.